Hallo und herzlich willkommen zum Zukunftsarchitekten, Episode 23, Agilität nachhaltig einführen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um Ihnen Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit Sie stolz sein können auf die Systeme, die Sie entwickeln. In der heutigen Episode bin ich im Gespräch mit Thomas Görz. Er ist Systemingenieur und wir unterhalten uns über Systems Engineering, Veränderungen, Agilität. Und er hat auch ein paar sehr spannende Buchempfehlungen mitgebracht. Das Gespräch mit Thomas hatte ich vor meinem Urlaub aufgenommen. Dann habe ich noch einen kleinen Hinweis zum Hörertreffen. Wir werden uns am 19.09. um 18 Uhr in Flotow treffen. Das ist zwischen Herford und Minden. Und dort freue ich mich auf sehr spannende Gespräche, auf interessante Unterhaltungen, viele Fragen, viele Feedbacks und einen gemeinsamen Austausch und Vernetzung. Alles Weitere dazu finden Sie unter zukunftsarchitekten-podcast/hörertreffen oder in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast/23. Dann kann ich noch hinweisen auf eine Xing-Gruppe, die ich eingerichtet habe. Da mich sehr viele Leute bei Xing angesprochen haben, wie wir in Kontakt bleiben können, habe ich dort auch seit kurzer Zeit eine Xing-Gruppe aktiv. Also wer Interesse hat, kann dort auch mal nach dem Zukunftsarchitekten in den Gruppen suchen und sich gerne melden. Dann habe ich auch noch ein Newsletter oder eine Mailingliste eingerichtet, auch aus dem gleichen Grund. Ich habe halt viele Leute, die mich über viele verschiedene Kanäle ansprechen und gerne auf dem Laufenden gehalten bleiben möchten. Und ich habe da auch jetzt diesen Newsletter zurzeit in Erstellung. Das heißt, der erste Newsletter wird hoffentlich Ende diesen Monats, also Ende August 2012 kommen. Und habe jetzt auch schon ein bisschen eine grobe Struktur, wo ich zum einen auf Aktuelles über den Podcast eingehen werde, was so passiert, welche Episoden gern gehört werden und was ich so in den nächsten Episoden plane. Dann habe ich vor, auf jeden Fall in dem Newsletter auch auf Hörerfragen einzugehen. Entweder werde ich mehrere Fragen zusammenfassen und dazu mal so meine Sicht und meine Antwort schreiben, die ich dann hoffentlich in den Mails den Hörern schon geschrieben hatte, die mich fragten, sodass diese Fragen auch noch für die anderen Hörer verfügbar sind. Oder ich werde halt auf eine einzelne Frage etwas intensiver eingehen und dann werde ich auch noch ein paar Anekdoten und ein paar kleine Geschichten mit einbauen, die ich so in meinem Projektalltag immer wieder erlebe. Also das Newsletter, was ich gerade erstelle und auch konzeptioniere, habe ich auf jeden Fall mit dem Ziel aufgesetzt, dass es sehr wertvoll ist für die Hörer und noch weiteres Wissen rund um den Podcast dazu erhalten. Dann habe ich noch einen kleinen Hinweis auf iTunes. Ich wurde von anderen Podcastern durch Zufall darauf hingewiesen. Apple und iTunes haben so ein nettes Feature. Das heißt, wer die Episoden eines Podcasts abonniert und diese Episoden eine längere Zeit nicht hört, weil er zum Beispiel im Urlaub ist, Sommerurlaub haben wir ja gerade so die Zeit, oder auch um Weihnachten herum, dann denkt sich Apple oder iTunes, ach ja, der hat gar kein Interesse mehr an dem Podcast und pausiert das Abo. Also das bedeutet, der Podcast ist zwar an sich noch abonniert, aber er wird nicht mehr aktualisiert. Das heißt, die Kollegen oder die Leute, die den Podcast abonniert haben in iTunes, sind einige, das weiß ich, auch über die Feedbacks habe ich schon mitbekommen, dass einige das abonniert haben. Immer wieder gucken, möglicherweise ist einfach durch Apple entschieden worden, dass der Podcast pausiert, weil wir waren im Urlaub. Ja, Apple weiß sowas. Und dann freue ich mich jetzt auf ein sehr spannendes Gespräch mit Thomas. Wie gesagt, ich hatte es schon vor ungefähr 5 Wochen aufgenommen und werde es jetzt heute mit euch gemeinsam besprechen. Ja, also freue ich mich heute im Gespräch zu haben Thomas Görz von der Firma Sineos. Thomas, wir haben uns ja kennengelernt vor 2 Wochen ungefähr bei dem ASQF-Vortrag. Super spannendes Gespräch direkt gehabt. Du hast einen Bericht über agile Methoden in der Zeitschrift vom ASQF veröffentlicht und da haben wir direkt gedacht, komm, wir setzen uns doch mal zusammen und quatschen mal ein bisschen über das ganze Thema Systems Engineer.
Und genau, genau.
Ja. Genau. Und bevor ich jetzt groß was erzähle, erzähl doch mal, wer du bist, wo du so herkommst und was du so machst.
Ja, nochmal. Hallo Mike, ja, danke für die Einladung.
Gerne.
Du hast schon gesagt, ich bin von der Sineos. Das ist ein Beratungs- und Systemhaus im Bereich der Embedded-Entwicklung aus Köln und bin dort als Berater tätig. Berater im Bereich Systems Engineering, Prozessberatung, Methodenberatung. Und ja, nochmal vielen Dank, dass du auch bei uns warst im Rahmen des ASQF-Vortrags.
Gerne, sehr spannend. Sehr viel Spaß gemacht.
Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit dem Bereich Embedded Und dazu hat sich in den letzten Jahren mit der Erfahrung, die ich mitgebracht habe aus der sicherheitskritischen Entwicklung im Bereich des Transports und meine Erfahrung aus dem Automotive-Umfeld, immer mehr das Thema Kommunikation, Agilität, wie arbeitet man miteinander, Kollaboration ergeben. Mhm. Und das ist auch das Thema, über das wir in Kontakt gekommen sind.
Genau. Mhm. Genau. Ja, und das war ja auch so ein bisschen der Einstieg, den wir hatten, dass wir uns da abends noch unterhalten haben und direkt, eigentlich wollten wir beide nach Hause und dann haben wir, glaube ich, noch eine halbe Stunde auf dem Parkplatz uns weiter unterhalten über das ganze Thema.
Wir haben uns ein bisschen verquatscht.
Sozusagen. Ja. Ja, und ich würde ganz gerne mal mit dir so einsteigen mit der Frage, was ist für dich Systems Engineering, was ist ein Systemingenieur?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich auch vielleicht für seine Rolle wie Softwarearchitekten stellt. Mhm. Wir bewegen uns beim Systemingenieur natürlich auch in verschiedenen Domänen, glaube ich. Ja? Im Bereich des Embedded, vielleicht auch im Bereich von nativen Geschäftsanwendungen. Für mich ist ein Systemingenieur, wenn man ihn vielleicht klassisch, soweit man das sagen kann, sehen kann, jemand, der dafür da ist, Schnittstellen zu definieren. Die Intention des Systems festzuhalten. Mhm. Ganz stark Requirement Engineering zu betreiben. Und dafür zu sorgen, dass ein gemeinsames Verständnis des Systems festgehalten wird. Mhm. Dazu gehören verschiedene Parteien. Dazu gehört vielleicht ein Auftraggeber, dazu gehört vielleicht eine Partei, die implementiert. Je nach Projektumfeld, das ist mal so eine ganz generelle Aussage, weil ich glaube, das ändert sich natürlich von Projekt zu Projekt wieder.
Ja, jetzt hast du zwei sehr spannende Bilder, auch in dem Vorfeld der Gesprächen, auch zu diesem Thema geprägt. Die fand ich spannend, die würde ich gerne mit dir ein bisschen vertiefen. Das eine Bild, was du geprägt hast, war das Thema der Systemingenieur als Sozialarbeiter. Und der zweite Punkt ist eben halt auch das Halten von Abstraktionsebenen. Also wirklich gucken, dass man auf seinem Bereich...
Ja, ja.
Und das würde ich... Was verstehst du dahinter und was ist das eigentlich für dich?
Das, was ich gerade gesagt habe, ist vielleicht so die klassische Sicht, die man vielleicht unter dem Systemingenieur verstehen kann. Systemingenieur, so wie ich ihn verstehe, da kommt dann auch so meine persönliche Note mit rein, ist... dass das Thema Kommunikation und gemeinsames Verständnis einfach total wichtig ist. Mhm. Und da geht es dann vielleicht weniger darum, Dokumente zu kreieren oder Ähnliches, sondern tatsächlich um die Kommunikation zwischen Menschen. Mhm. Das ist ein Thema, was gerade eben, wenn man jetzt das Embedded-Umfeld betrachtet, ganz viel Potenzial bietet. Also im Embedded-Umfeld sind Prozesse sehr, sehr wichtig, vielleicht auch wie im behördlichen Umfeld,
die
einen großen Satz von Regeln geben, wahnsinnig, wahnsinnig viele Artefakte, also Dokumente vorschreiben, Rollen vorschreiben, etc. Mhm. Also man hat ganz viele Regeln, wo aber viel Potenzial besteht, ist bei den Regeln, wie man miteinander spricht.
Okay.
Das wird umso schwerer, weil wenn es sich um sehr komplexe Systeme handelt, wenn dann vielleicht auch noch international gearbeitet wird mit verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Kulturen. Mhm. Und da ist der Systemingenieur noch viel mehr gefragt, als das vielleicht in der klassischen Sichtweise so angenommen wird.
Ja. Das ist also auch so meine Erfahrung. Also ich fand dieses Bild der Systemingenieur als Sozialarbeiter ziemlich spannend, weil ein Stück weit erlebe ich das auch so, dass du sehr viel auch jetzt nicht nur das fachlich-methodische Thema betreust als Systemingenieur, sprich du bist derjenige, der für das große Bild zuständig ist, der die entsprechenden Methoden hat, um halt Requirements Engineering, Lastenheftverwertung, Systemarchitektur, Definition, SysML hatten wir ja auch schon in einer Episode als einem Beispiel für Methoden, also all diesen ganzen Werkzeugkoffer des Methodischen, des Ingenieurtätigen, sondern eben halt auch ein großer Teil meiner Rolle als Systemingenieur in der Regel auch all diese ganzen sozialen Aspekte in so einem Projekt sind. Sprich, also Kommunikation hast du auch schon erwähnt, Führung, auch wenn ich als Systemingenieur tätig bin, bin ich ja ein Stück weit auch eine führende Rolle. Entweder habe ich Projektleitung gleich auch noch mit auf dem Hut oder eben ich teile mir das mit der Projektleitung auf der gleichen Ebene. Und bevor wir gleich nochmal weiter in das Thema Kommunikation reingehen, dieses Halten von diesen Abstraktionsebenen ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich vielleicht das dran knüpfen würde.
Erstmal.
Was bedeutet das für dich?
Vielleicht können wir mal ein Beispiel machen.
Genau.
Gerne. Ja, also sagen wir mal, wir reden jetzt über ein Spezifikationsdokument, ja. Ein Dokument, was ein System spezifiziert, wo vielleicht Anforderungen vom Kunden oder wo wir die Intention des Systems festhalten wollen. Üblicherweise ist es so, dass wir als Ingenieure doch relativ schnell dazu neigen, in die Bereiche, ich sag mal, abzudriften, wo wir uns gut auskennen, wo wir Spaß haben. Also vielleicht zu sagen so, oh, das mache ich direkt in C oder so. Ja? Wir verlieren uns ein bisschen in technischen Details und verlieren vielleicht ein bisschen die Sicht, aus einer gewissen Höhe zu gucken, das System in der gesamten Breite aufzunehmen. Wo eher so Fragen liegen wie, ist das wirklich meine Verantwortung? Oder Angst haben, kenne ich mich ja aus, Angst zu haben, dass man sich da vielleicht nicht auskennt. Und so entsteht üblicherweise eigentlich ein sehr diffuses Bild, wo wenn gesprochen wird, verschiedenste fachliche steuernde Ebenen zusammengeschmissen werden, auch verschiedene Granularitäten.
Ja?
Also ein Dokument hat vielleicht High-Level-Schnittstellenbeschreibung, aber im nächsten Kapitel ist dann ein sehr tiefes Detail drin, was vielleicht
Software-Variable-Namen benennt.
Genau. Und das wäre jetzt mal Abstraktionsebenen anhand des Beispiels von einem Spezifikationsdokument. Ja. Und dieses Muster findet sich eigentlich immer wieder. Und es ist eine sehr komplexe Herausforderung, ein gemeinsames Verständnis dafür zu schaffen, dass man so eine Abstraktionsebene wahren kann. Zum Beispiel nochmal das Beispiel auf die Systemspezifikation zurückzukommen. Man hat vielleicht das System beschrieben in kompletter Breite, man hat es aber in der Tiefe beschränkt.
Ja.
Und man beschränkt sich auch selber.
Ja.
Und das ist etwas, was erstens sehr hilfreich ist, zweitens aber auch, wie gesagt, eine Herausforderung. Also ich erlebe es eigentlich täglich, dass die Abstraktionsebenen oft vermischt werden. Und damit wird dann am Ende auch wieder schwierig, das gemeinsame Verständnis zu erwirken, was ja so wichtig ist.
Ja, genau. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich glaube, das ist auch ein Stück weit ein Bewusstsein, was ich auch versuche immer wieder zu schaffen in den Teams, in der Entwicklung. Jeder von uns ist so irgendwie vergleichbar, so ähnlich wie ein Spezialist im Sport.
Ja? Ja.
Der eine ist schnell 100 Meter Sprinter, der zweite ist Zehnkämpfer, der dritte ist Hochspringer, Hochsprung-Spezialist. Und so ähnlich sehe ich das eigentlich so bei uns Ingenieuren auch. Also jeder von uns ist in seinem Bereich gut, sehr gut, super Spezialist, extrem effektiv. Und ich kann das für mich selber auch sagen. Ich habe ja meinen Einstieg damals ins Berufsleben über Software Engineering gemacht. Also ich habe wirklich C-Code für Seriensoftware im Auto geschrieben und bin so ja peu à peu auf die Ebene wieder zurück, als Mechatroniker System zu sehen, das Troubleshooting, das ganze Bild, das ganze Thema Kommunikation auch. Und heute ist es so, dass die Jungs, die C-Code wirklich super gut hacken können, sind extrem viel effizienter als ich. Es würde überhaupt gar keinen Sinn machen, dass ich jetzt nochmal anfange, Code zu hacken. Egal, ob es mir jetzt noch weiter Spaß macht oder nicht, aber die sind einfach richtig super Profis. Und das bedeutet aber auch im umgekehrten Fall das Gleiche. Ja, ich kenne genug super fachliche Spezialisten, ob es ein Konstrukteur ist, ob es ein Hardwerker, Softwerker ist. Die sind total gut in ihrem Bereich. Aber das Thema System und diese Systeme machen im Unterumständen gar keinen Spaß, weil sie dort vielleicht nicht die Erfahrung haben oder auch keinen Bock drauf haben.
Ich finde das ein tolles Beispiel.
Ja.
Also, wie du weißt, gibt es ja Spezifikationen in unterschiedlichsten Qualitäten.
Oh ja. Da können wir uns jetzt noch 3 Stunden drüber unterhalten.
Ich glaube auch, ja. Aber es passiert manchmal, dass Dokumente und im Bereich von der Embedded-Entwicklung sind Dokumente gut oder schlecht, sehr wichtig, geschrieben werden von Ingenieuren, deren Leidenschaften ganz woanders liegen. Die sind gut in C.
Ja.
Und werden dann vielleicht, ich sag mal jetzt, böse verdonnert, eine Spezifikation zu schreiben.
Ja.
Ja, und sehen das vielleicht als Übel, vielleicht auch als Prozessbefriedigung, was ja auch ein großes Thema ist.
Oh ja.
Und dadurch entsteht dann vielleicht ein Dokument, was am Ende das Leben des ganzen Projektes schwieriger macht. Ja.
Ja.
Und wo es besser ist, dort tatsächlich so jemanden einzusetzen wie ein Systemingenieur oder vielleicht ein Requirement Engineer, der Fachwissen in eine gute Form formulieren kann.
Ja. Ja.
Es geht da ja, wir sind jetzt sehr, sehr im Thema Dokumente und Spezifikationen.
Ja, ich weiß. Aber ich glaube, es ist diese Abstraktionsebene, um da nochmal den Bogen hinzuschlagen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das erlebe ich häufig auch, da ich mache viel für Kunden eben halt Lastenheftanalysen oder der Entwurf von Anfragelastenheften für Unterlieferanten aus diesen Lastenheften ihrer Kunden und so weiter. Und da sehe ich schon sehr häufig genau das. Ich habe jetzt vor einer Woche auch, nochmal für die Hörer ganz interessant, kleiner Punkt, ich habe diese 10 Schritte zur pragmatischen Lastenheftanalyse veröffentlicht bei mir auf dem Podcast. Und da gehe ich ja auch nochmal auf dieses ein, dass du das wirklich erlebst und du kannst es wirklich sehen, wie viel Erfahrung, wie viel Methodenkenntnisse, wie viel Spaß hatte die Person, die diese Spezifikation geschrieben hat. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Ansatzpunkt. Ich kann keinen 100-Meter-Läufer dazu verdonnern, ein super Stabhochspringer zu sein. Er wird mit Sicherheit irgendwie da rüberkommen, wenn er das irgendwie schafft. Aber dann hat er genau dieses Gefühl, ja, ich musste das einfach nur machen, um da irgendeinen Prozess zu befriedigen. Mhm. Und dann verliert auch schnell diese Abstraktionsebene. Ja, dann ist es klar, wenn ich als Software-Ingenieur dazu verdonnert werde, dann schreibe ich dann halt im Pseudo-C-Code vielleicht ein Verhalten auf Systemebene, was totaler Quatsch ist, unter Umständen. Was aber mich auch dazu bringt, und da hast du das auch wunderbar angesprochen schon, das Thema Kommunikation und Kommunikationsregeln, das ist nämlich auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da merke ich das auch sehr häufig in den Projekten. Auf der einen Seite die Abstraktionsebene in der Kommunikation und das Zulassen von Bereichen, wo ich im Detail vielleicht als Systemingenieur nicht mehr der Superspezialist bin, auf der anderen Seite aber eben halt auch Kommunikationsregeln und Umgang damit.
Ja, meine Erfahrung ist, vielleicht auch an das Beispiel anzuknüpfen, des 100-Meter-Läufers, sei es im Automotive, sei es in der Medizin, im Transport, über diese Bereiche, wo sehr viele Prozesse sind, wird auch sehr viel Ressourcen für diese Prozesse verwendet und dort geht es um Regeln und Rollen. Da geht es nicht um Personen.
Ja,
oder weniger, sagen wir mal. Also es ist mehr Potenzial für Personen. Und das ist etwas, wo es manchmal hakt. Man hat also diese Regeln, wer was machen muss. Und dann wird halt der 100-Meter-Läufer auf die und jene Position gesetzt, wo die Leidenschaften vielleicht nicht so da sind. Und das Quality Gate aber erfüllt ist, sage ich mal. Ja.
Ja.
Bei der eigentlichen Kommunikation, beim Zusammenarbeiten, also beim wie spricht man miteinander, gibt es aber in dem Sinne keine Regeln. Wie wir das zum Beispiel aus der agilen Welt kennen, wo das ja ein sehr zentrales Thema ist.
Ja.
Wo das Miteinander und das gemeinsame Verständnis ein sehr großes Thema ist. Und ich möchte gar nicht jetzt diese Welten gegeneinander aufwiegen, sozusagen die schwere Prozesswelt gegenüber der leichten Prozesswelt, weil alles hat seinen Einsatzbereich und Fundamentalismus ist da nicht angebracht.
Sehr gute Abstimmung.
Ja, definitiv. Deswegen kann man in diesem Embedded-Bereich, wo es sehr starke Prozesse, sehr, sehr schwere Prozesse gibt, sagen, dort kann man noch zudem gucken, wie können wir denn überhaupt wieder lernen, miteinander zu sprechen.
Ah, das ist ein sehr spannendes Thema, ja.
Ich glaube, in diesem Umfeld lässt man sich dann auch verleiten von den Prozessen selber, die halt sehr, sehr, sehr komplex sind. Und so wird dann auch die Sprache miteinander. Und es ist eine große Herausforderung, die Sprache wieder auf etwas Einfaches zu bringen und auch auf etwas zu bringen, dass wir wieder ein gemeinsames Verständnis haben.
Also das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich erlebe häufig auch, gerade in den Troubleshooting-Projekten, wenn ich da reingesprungen bin, da hat sich Kommunikation versteckt hinter dem Prozess. Und zwar, um es ganz kurz zu erläutern, konkretes Beispiel, wir haben halt gewisse Prozesse zu leben. SPICE ist ja typisch in der Automobilentwicklung, wo Software vorkommt. Und die schreibt mir halt auch durchaus Ergebnisse vor, die ich produzieren muss. Und da habe ich dann die Situation, dass Leute sagen, ja, ich habe dann das Artefakt geschaffen, damit ist mein Job getan. Und quasi ihre gesamte Kommunikation und sich selbst dahinter verschanzen und sagen, ich habe den Prozess erfüllt, ich habe damit auch den Prozess gelebt und der Rest, ich bin nicht schuld.
Es gibt so eine Art Inseldasein, ja. Das ist leider so, dass die Prozesse tatsächlich ganz stark auch auf die Art und Weise wirken, wie wir miteinander sprechen.
Ja,
ja, wenn man jetzt in so einem Projekt ist und sagt, okay, das ist ein sehr reifer Prozess, der hier ist, aber wir brauchen auch Regeln zum, wie wir miteinander sprechen, dann ist natürlich die Verwunderung groß, wie noch mehr Regeln. Das ist natürlich manchmal etwas schwierig zu vermitteln.
Mhm. Ja.
Aber genau da ist das Potenzial, wo wir uns das Leben einfacher machen können.
Oh ja.
Können wir ein Beispiel nennen.
Ja.
Ja. Das sieht man gerne anhand zum Beispiel von einer Mail.
Mhm.
Ja. Da wird dann eine Mail geschrieben, die inhaltlich sehr vollständig ist, wo ganz viele Informationen drin sind. Da ist ganz viel Text, also vielleicht eine halbe Seite Text. In dieser Mail verstecken sich aber, nur wie du gerade sagtest, Kommunikation versteckt sich dahinter, verstecken sich dann Aktionen, da verstecken sich dann Resultate, die erwartet werden. Da verstecken sich dann auch Appelle, also Delegationen. Ja? Und diese Mail diese Mail hat so viel Informationsgehalt, und landet aber in einem riesen Paket von Eingangskorb.
Ja, ja.
Und diese ganzen wichtigen Informationen, wie Aktionen, Verantwortlichkeiten und sowas, die kommen gar nicht zur Wirkung. Weil es der Prozess, auf dem gearbeitet wird, der fordert es gar nicht.
Ja. Ja.
Also
ein ganz, ganz großes Thema, und auch gerade wenn wir noch über Mails reden. Das ist spannend. Also ich bin ja auch jetzt seit ein paar Jahren als Trainer unterwegs und trainiere andere Entwicklungsingenieure und gebe da mein Wissen weiter. Und da habe ich halt auch das ganze Thema Kommunikation. Und da ist immer wieder interessant, auch so mit einfachen Übungen so ein Aha-Effekt. Und ich erkläre und erläutere den Leuten, nicht verstehen ist die Regel. Und wenn ich dann noch die Situation habe, gerade wie beispielsweise einer Mail, wo mir ein ganz, ganz elementar wichtiger Teil der nonverbalen Kommunikation abgeschnitten ist. Ich habe weder eine Stimme noch eine Körpersprache. Ich habe wirklich nur noch den geschriebenen Text. Ich habe so viele Mails erlebt, wo sich Leute da gefetzt haben und auch gegenseitig wirklich verletzt haben in der Kommunikation, was alles nicht hätte sein müssen. Und da bin ich auch eher ein Freund davon, wenn ich merke, oh, da läuft gerade was in die verkehrte Richtung, Telefonrohr aufheben und mal anrufen, ist häufig viel, viel effektiver, als einfach nochmal auf eine Mail von einem Kollegen zu antworten, die noch, ich sag mal, vielleicht nicht aggressiver, aber zumindest härter formuliert ist als er das mir, weil im Zweifel habe ich es falsch verstanden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Unbedingt, ja. Also um dieses ganze, ich sag mal, das ganze manchmal tatsächlich Kommunikationsdilemma aufzulösen, mache ich ganz groß Werbung dafür, das zu gucken, wer wir eigentlich sind. Wir sind Menschen, ja.
Genau, ganz wichtiger Punkt, ja.
Und das hat eine Folge, und zwar sollten wir am besten gehirnfreundlich miteinander reden. Und was heißt das? Ich nehme da mal Tom DeMarco, der gesagt hat, Vertrauen ist die Bandbreite von Informationen.
Oh, das ist schön.
Ja. Das ist ganz wunderbar. Und das ist für mich entscheidend, weil du hast gerade schon Körpersprache erwähnt, die beispielsweise bei einer Mail abgeht.
Mhm.
Und das ist etwas, was wir als Menschen aber benötigen, denn unser Gehirn ist fest verdrahtet.
Ja. Ja?
Was kann unser Gehirn? Unser Gehirn kann als Baby direkt Gesicht erkennen und weiß, die Mutti lächelt.
Genau.
Und es ist irgendwie gut.
Genau.
Ja? Und das sind Dinge, die automatisch laufen.
Mhm.
Und so haben wir fest verdrahtete Dinge, die einfach automatisch laufen, mit denen wir viel besser arbeiten können, als zum Beispiel eine Mail zu lesen, wo wir verarbeiten müssen.
Ja, auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, bei dem ganzen Thema Mails, Ironie in Mails, überhaupt in Text, ob das jetzt eine Mail ist oder ein Blogbeitrag oder ich weiß nicht was auch immer, ganz schwierig. Schon allein nur, und da ist das Telefon schon, oder überhaupt die Kommunikation, auch wenn wir uns nicht sehen, ein riesengroßer Vorteil. Wenn wir beide über jetzt irgendein Thema hier ironisch sprechen, dann kann der Hörer das einsortieren, weil er hört unsere Stimmen. Wenn wir aber ironisch was nur beschreiben in Form von Text, kann das ganz schnell nach hinten losgehen.
Mike, vielleicht nochmal, um noch auf das Thema Vertrauen zurückzukommen. Mhm. Ich denke mal, es ist klar, dass wir alle einen respektvollen Umgang miteinander wünschen.
Ja.
Neben dieser Art und Weise sehe ich aber das Vertrauen wirklich tatsächlich als ein Werkzeug und als eine wichtige Qualität beim Miteinander an. Nochmal, um diesen schönen Satz von Tom DeMarco zu sagen, Vertrauen ist die Bandbreite der Kommunikation.
Ja.
Das ist wirklich etwas, was messbar in einem Projekt Qualität liefern kann. Also das ist etwas, was nicht nur gut fürs Gefühl ist, sondern es ist etwas, was wir erreichen müssen.
Ja.
Und dazu ist es sehr spannend zu gucken, wie denn unser Gehirn arbeitet.
Okay.
Ja. Die meisten Ansätze, ein schönes Beispiel ist, wir sehen, wenn ein Team sehr prozesslastig ist und auch seine Aktionen sehr, sehr dokumentenlastig niederschreibt, zum Beispiel in Excel-Tabellen. Ja, man kennt vielleicht diese schönen bunten Excel-Tabellen mit sehr, sehr viel Informationen drin. Ja. Und wo alle Aktionen drin sind, und auch formal hundertprozentig.
Ja, total bunt auf.
Also total bunt auf.
Alle Farben von Excel aus.
Genau. Und da steht alles drin und am Ende kann man sagen, warum hast du das denn nicht gemacht? Hier stand es doch drin. Ja? Der Informationsgehalt ist da, aber es ist sehr dokumentenlastig und wir müssen, um das zu verstehen, immer wieder reingucken und immer wieder lesen etc. 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 Wenn man diesen Inhalt so verpackt, dass er für uns verständlich ist, dann können wir diesen Inhalt viel besser verstehen. Als Beispiel dazu wäre ein Kanban-Board, ja, ja, wo Aktionen sehr knapp formuliert sind, wo Aktionen tatsächlich zu Personen formuliert sind, also vielleicht auch mit einem Foto drauf. Ja. Wir können direkt sehen, da ist eine Aktion mit einer Verantwortlichkeit, was ganz wichtig ist, was aus diesen Excel-Tabellen manchmal nicht vorher herausgeht. Wir verzichten auf Farben, weil sie meistens eigentlich
gelb und weiß.
Ja, genau.
Und ein schwarzer Stift, ja.
So, man kann auf Farben verzichten, das ja, ist halt genau die Frage, weil es ist unglaublich, man kann Farben machen, aber es ist unglaublich schwierig, ein gemeinsames ja Verständnis zu erzeugen. Ja. Und wenn man jetzt guckt, so was verstehen wir? Wir verstehen Gesichter, wir verstehen vielleicht, wir verstehen ganz klare Verantwortlichkeitsverteilung, wir brauchen es einfach, wir mögen Abstraktionsebenen und anhand eines Beispiels eines Kanban-Boards, dort sind dann solche Dinge, umgesetzt. Das ist derselbe Inhalt von den Aktionen, aber es funktioniert natürlich viel besser.
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist nämlich genau das, wie kann ich sowas anpacken? Und ich sehe auch Kanban als eine unglaublich hilfreiche Methode an der Stelle. Was ist so deine Erfahrung und gerade wo wir das ganze Thema Agile noch ein bisschen sehen, um sowas anzupacken? Kanban wäre eine Möglichkeit. Gibt es noch andere aus deiner Erfahrung?
Ja, im Bereich von großen Prozessen ist es manchmal vielleicht besser, nicht unbedingt auch so Buzzwords zu benutzen, wie Scrum oder Kanban, ja, sondern tatsächlich zu gucken, was sind denn die Grundsätze. Und da geht es halt um kollaboratives Arbeiten, um wertegetriebenes Arbeiten. Ja. Und ich glaube, kleine Schritte sind ja da sehr gut, anstatt ja vielleicht zu sagen, wir machen jetzt direkt mal hier ein Kanban-Board ja oder sowas. Ja. Tatsächlich auch mal zu gucken, wie können wir denn eine Mail-Kommunikation verbessern? Oder wie können wir denn beispielsweise eine Spezifikation inhaltlich verbessern? Vielleicht mal eine kleine Regel aufzustellen, wie zum Beispiel eine Anforderung formuliert wird, um in kleinen Schritten eine Vereinfachung und gemeinsames Verständnis zu schaffen. Das ist eigentlich mal ein guter Weg. Dieses Einführen von Methoden, das ist eigentlich, glaube ich, das Spannende und das Schwierige. Ja.
Ja. Ja, da kommen wir auf ein Thema, da haben wir uns auch schon sehr intensiv drüber unterhalten, auch vor 2 Wochen, das schon mal, das ganze Thema Veränderung, Change. Mhm. Change, agile Überlegung, mit agilen Methoden irgendwie umzugehen. Kommunikation haben wir jetzt auch schon angesprochen. Was ist da so deine Sicht zum Thema Veränderung und Change? Mhm. Was ja eigentlich das Gleiche ist.
Ja. Ja. Man muss Geduld mitbringen, okay, das ist wichtig. Ja.
Ja.
Und ich glaube, ein Kernpunkt ist, dass Veränderung kein Ereignis ist.
Ja.
Ja, Veränderung ist Prozess.
Ja.
Ich glaube, wir gehen gerne an Veränderung ran und glauben, wir haben eine gute Idee und dann argumentieren wir die sehr gut und sagen so, das ist eine total gute Idee. Und dann wundern wir uns, warum funktioniert denn das nicht? Am Ende geht es nicht um den Inhalt. Ja. Am Ende geht es halt auch wieder darum, die Beteiligten davon zu überzeugen. Und da geht es um Emotionen. Oh, bei Veränderungen, da sind Ängste dabei. Ja. Da sind, das ist, was ein wichtiges Thema ist. Ja. Und da muss überzeugt werden von der Idee. Als Basis davon kann man, glaube ich, sehen, dass man bei einer Veränderung sich wie auf so einer Art Marketing Marketingkampagne befindet. Ja, man hat eine Idee, die man selber vielleicht umsetzen möchte und hat eine Gruppe, bei der die Idee fruchten soll. Und da gibt es Leute, die Idee sehr schnell annehmen, die da sofort bei sind. Das sind vielleicht Leute, die brauchen ein bisschen. Da gibt es die große kritische Masse, die man überzeugen muss, damit es läuft. Und da gibt es vielleicht auch die Leute, die das nie annehmen werden. Ja. Und man muss dort Geduld mitbringen, muss sich sehr bewusst sein, wem man dem gegenübersteht. Ja. Mhm. Auch diese unterschiedlichen Segmente, die man ansprechen möchte, die sind von der Kultur zu Kultur unterschiedlich. Ja. Ja. Da gibt es vielleicht das eine Umfeld, wo das vielleicht ein bisschen konservativer ist, wo es schwierig ist, etwas einzuführen. Oh, ja. Ja. Ich sag mal, ein sehr konservatives Umfeld mit einem sehr hohen sicherheitskritischen Anteil. So, da wäre es unsinnig, wenn da jemand kommt, wir machen jetzt Scrum, weil das so toll ist. Ja.
Naja, sagen sie schon, aber ich glaube, das wird halt einfach ein Stück weit
muss wohl überlegter sein, wenn man darüber redet.
Genau, ja. Also es muss wirklich, da muss man natürlich mit einer ganz anderen Art und Weise an das Thema drangehen.
Du hast ja auch ein Buch mitgebracht. Das ist dieses Fearless Change von der...
Linda Rising ist es, ja.
Was du sehr empfehlen kannst.
Ja, das Buch. Ich habe ein Buch mitgebracht von Linda Rising. Das ist eine Beraterin aus Amerika, die interessanterweise, was mich überrascht, in Deutschland nicht so bekannt ist. Sie ist unterwegs in Sachen Retrospektiven und Änderungsmanagement, auch im Umfeld von Entwicklungen und von, ich glaube, in verschiedenen Branchen. Mhm. Es ist sehr spannend, wo sie herkommt. Sie kommt nämlich aus der Familientherapie. Okay. Also so, bringt er Ideen aus der Familientherapie mit rein. Ja. Und hat hier mit dem Buch, was ich mitgebracht habe, Fearless Change, tatsächlich eine Pattern Language zum Thema Änderungen zusammengestellt.
Okay.
Und sie gibt das den Ingenieur an die Hand und nennt das den Powerless Leader. Also sie hatte den Ingenieur. Ja. Und vielleicht kennst du auch die Situation, du bist da und möchtest die Idee umsetzen, aber du weißt nicht wie. Ja, du weißt, die Idee ist total gut, aber es ist schwierig, weil das Umfeld das nicht annimmt und du rennst vor Mauern, wie auch immer, und weiß nicht, wo es hingeht. Und Linda Rising hat hier jetzt einen Musterkatalog zusammengestellt für uns Ingenieure, die wir ja gerne Regeln haben wollen, den wir anwenden können. Aha. Sie fängt an, uns erstmal zu so ein bisschen aufzuklären. Genau das zu sagen, nämlich Veränderung ist tatsächlich ein Prozess und wir brauchen Geduld. Das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, die man erstmal gewinnen muss. Und gibt uns dann Muster an die Hand. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Ja. Ein schönes Muster, was ich total toll finde, das hast du, glaube ich, hast du ja gerade auch schon drüber gesprochen, ist ein Muster, das nennt sich Do Food. Ja.
Also für die Hörer kurz drüber gesprochen, wir haben hier, bei mir in Köln im Büro, habe die schöne Möglichkeit, einer von den Journalisten ist begeisterter Koch, sodass wir mittags hier immer schön frisch was gekocht kriegen. Nur als Hintergrund. Und
fand ich total spannend, weil du sagtest, du hast dann direkt super tolle Rückmeldung bekommen. Ja. Und das ist beispielsweise ein Muster, dass man bei einer Besprechung, wenn man jemanden überzeugen möchte, wenn man eine Idee einbringen möchte, dass man zum Beispiel auf den Tisch tolles Essen stellt. Mhm. Einfach etwas, was wahnsinnig einfach wirkt, was aber unglaublich effektiv ist. Das ist ein sehr einfaches Muster, ja, ein einfaches Pattern, was man anwenden kann. Aber es liegt einfach daran auch wieder, wenn wir gemeinsam miteinander essen, schafft es Vertrauen. Und Vertrauen ist halt ein wichtiger Grundstein, um überhaupt Informationen transportieren zu können.
Das ist, das bringt mich nochmal vielleicht auch noch einen Tipp, auch für die Hörer, ganz spannend. Ich habe das vor einem Jahr, anderthalb Jahre ungefähr mitbekommen. In einem Projekt, da war eine Sekretärin des Bereichsleiters, die eine sehr hohe, also sehr gute Antennen hatte für die Lage des Teams. Und die hat etwas geschaffen, genau Do-Food-Idee. Die hatte einfach bei sich im Sekretariat eine kleine Korbschale liegen. Da waren drin Süßigkeiten, Kleinigkeiten, hier so Cent-Artikel, andere würden sagen Schnickschnack. Also ganz verschiedene Sachen. Und jeder hatte, es gab eine einfache Spielregel. Wenn ich einem Kollegen Danke sagen will, wenn ich ihn aufbauen will, weil ich merke, dass er down ist, wenn ich sage, das ist super cool, super lustig irgendwie, total positiv gerade, konnte ich einfach ins Sekretariat spazieren, mir aus dem Korb irgendwas rausfischen und zu dem Kollegen gehen und sagen, hey, Dankeschön. Und das fand ich eine geile Idee. Das ist total angenommen worden. Mhm. Ja, weil also alle liefen meistens dann mit irgendwie einem Snickers oder sowas durch die Gegend, statt mit irgendeinem anderen Krams. Aber eben halt, na eben sowas nehmen zum Kollegen und sagen, hey, geil, danke nochmal, dass wir das da gelöst haben, das Problem hier. Ich habe dir mal, was weiß ich, ein paar Haribos mitgebracht.
Ja, das ist
super lustig. Aber es hat total viel bewirkt.
Es gibt auch gerne mal auch den gegenteiligen Fall. Also ich hatte mal die Situation, dass ich in der Situation war, in ein System Engineering und generell ein Prozess, das Thema Anforderungsmodellierung zu vermitteln.
Ja.
Was ja vielleicht eher ein trockenes Thema ist. Ja. Also Sprachnormierung in der Anforderungsmodellierung.
Oh, schön, ja.
Wichtig, ganz wichtiges
ist wichtig,
Thema. Unglaublich auch spannend.
Ist schon trocken, ja.
Es ist trocken, aber es ist
elementar.
Elementar, ja. Und da habe ich sozusagen ein Kick-Off geplant und habe mir gedacht, klar, Do Food, ja, eine wichtige Nummer, wollte auch schönes Essen hinstellen und fragte dann im Unternehmen, ich bräuchte dann für diese Besprechung Essen. Und dann ging das auch und dann sagte ich, ja, das ganze Team kommt dann. Wie? Ach so, es ist intern. Nee, da gibt's nichts. Ja. Und das ist natürlich dann auch so eine Art und Weise, wie man, wo man vielleicht sehen kann, welches Verständnis dann
Stellenwert,
Verständnis. Also ich möchte gar nicht bewerten, aber welches Verständnis dafür herrscht. In dem Sinne, da muss man dann in sauren Apfel beißen und in die eigene Tasche greifen. Da muss man nicht sagen, so, ich hau jetzt den Zwanni auf den Tisch und hol vernünftiges Essen, gute Sachen und weil es wird. Mhm. Ja. Und das ist beispielsweise ein Muster, das sich formuliert, wie man Mustersprachen kennt.
Ja.
Die Informatiker kennen das vielleicht.
Ja,
Language Pattern ist eigentlich ein relativ bekanntes Ding. Ja, es gibt andere Muster, wenn man anfängt, sozusagen mit Leidenschaft seine Idee zu vertreten, dann wird es hier als der Evangelist bezeichnet.
Aha, okay.
Relativ hört man ja auch öfter mal. Das Ziel ist es sozusagen, in seinem Umfeld dediziert für seine Idee auch tatsächlich vom zum Beispiel Management beauftragt zu werden. Ne? Das wäre dann hier in dieser Sprache der Dedicated Champion. Mhm. Ist es halt immer wieder ein bisschen, bei den Pattern Languages hat man halt auch wieder so ein bisschen den Nachteil, dass es sich dann sehr anglizistisch anhört. Ja? Wenn sich dann zwei Language-Sprechende miteinander unterhalten, dann denken sich andere so, was ist denn da los?
Ja, okay.
Aber es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Buch, weil es funktioniert.
Okay.
Die Dinge, die dort beschrieben werden, kann man sich zusammenpuzzeln, man bekommt ein Gefühl dafür, was ist denn notwendig, das Verständnis zu schaffen. Besonders behandelt es den Änderungsprozess mit dem Grundsatz Respekt. Ja. Also es geht nicht darum, irgendetwas einzuführen, sondern es geht darum, Leute zu überzeugen und auch mitzunehmen.
Ja. Oder ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wo wir beim Thema Bücher sind und die Themen, die wir jetzt auch schon gestreift haben und ein bisschen vertieft haben. Du hast ja noch ein zweites Buch mitgebracht.
Ja, in der Tat. Ja. Das zweite Buch, wir haben ja auch so ein bisschen über Agilität gesprochen. Ja. Das habe ich mitgebracht. Ich bin Freund von Pattern Languages generell. Das zweite Buch habe ich mitgebracht, das ist das Buch Practices for Scaling Lean and Agile Development.
Mhm. Für die Hörer, wir werden die Bücher auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Das heißt, ihr könnt euch das dann auch da nochmal angucken.
Das Buch, es steht ganz groß drüber, Large Multi-Site Offshore Product Development with Large Scale Scrum, also ein ganz wilder Titel. Zum Glück behandelt es nicht nur Scrum, sondern man kann es in einem durchlesen. Was aber interessant bei dem Buch ist, dass es aufgeteilt ist eigentlich in Experimente.
Aha.
Also alle alle Textpassagen sind für sich ein Experiment, etwas, was man ausprobieren kann oder mal ausprobieren kann, es nicht zu tun.
Okay.
Ja? Also man kann vielleicht mal das Experiment machen. Zum Beispiel kann man das Experiment machen, wenn man ein Team hat, das in verschiedenen Ländern angesiedelt ist, also verteilt arbeitet, dort mal einen sogenannten Ambassador zu installieren, ja, einen kulturellen Vermittler.
Ah, okay.
Das wäre zum Beispiel ein Experiment aus dem Bereich, wie kann man denn Multi-Site-Projekte verbessern. Oder auch sehr detaillierte Experimente. Mal einfach auszuprobieren, ein dynamisches Unit-Test-Framework zu benutzen.
Okay.
Das sind halt Experimente, die man ausprobieren kann, um Agilität zu fördern. Und Experiment deswegen, weil das ein schönes Vehikel ist, Ideen besser zu verkaufen.
Ja.
Wenn man etwas vorsticht, etwas Neues zu machen, dann ist es immer gut zu sagen, wir experimentieren erstmal und nicht, wir machen das jetzt.
Ja.
Weil es unangenehm ist zu wissen, so man kann sich nicht entscheiden, dann ist es nicht mehr zu tun.
Ja.
Sondern wir probieren es jetzt erstmal vielleicht für 3 Wochen.
Ja.
Das Buch ist voll davon und wenn man gerade in einem Änderungsprozess ganz speziell für Agilität steckt, ja, dann ist das ein toller Katalog, um den ganzen Tag, also man kann immer neue Ideen herausholen und wenn man merkt, die agile Transition, die man vorhat, funktioniert, dann kann man sich daraus wunderbar Ideen holen.
Sehr spannend. Also als du mir das auch im Vorfeld gezeigt und vorgestellt hast, muss ich sagen, allein diese List of Experiments, quasi das am Ende diese große Liste, die du mir zeigtest, gigantisch. Also das ist ja super, kann man wirklich ausprobieren und wirklich eben dieses, ja, wie du schon sagtest, ausprobieren, Experiment, etwas auch zu probieren und zu entscheiden, es auch vielleicht dann nicht zu machen.
Ja.
Was ich vielleicht noch habe, und ich glaube, das passt so auch nochmal in diese ganze Frage Agilität und Veränderung und Kommunikation. Du hast das eben im Vorfeld mit mir besprochen und du hast ein schönes Bild geprägt. Und zwar den Satz Undo im Engineering.
Ja, das ist vielleicht, um ein bisschen mehr zu verstehen, wo dann so ein bisschen so der Knackpunkt im Embedded liegt.
Ja.
Wenn man jetzt vielleicht aus dem Geschäftsumfeld kommt und aus dem nativen Umfeld, da hat man im besten Fall, da kann man die Produkte, die man entwickelt, und wenn sie im Feld laufen und mit der Umwelt agieren, meistens die Aktion wieder rückgängig machen. Also wenn jetzt eine Bankanwendung mal 1 Milliarde Euro überweist, fälschlicherweise, dann ist das nicht so tragisch, weil das kann man zurücküberweisen. Sobald man aber in den Industrie- und Embedded-Bereich kommt, da ist es nicht mehr so einfach. Also wenn der Bohrer einmal in das Metall gebohrt hat, dann ist da ein Loch drin. Mhm. Oder wenn das große Stück heißes Metall durch die Walze läuft und die ist falsch eingestellt, dann gibt es einen großen Unfall. Oder im sicherheitskritischen Umfeld, da ist es ein großes Thema, da geht es tatsächlich um Verletzungen, da geht es um Menschenleben, da geht es um die Sicherheit von Menschen. Und da kann man keine Datenbank zurückrollen. Mhm. Und das ist ein ganz anderes Paradigma. Und daher kommt natürlich auch die Pflicht, auch tatsächlich sehr, sehr prozessiert vorzugehen.
Mhm.
Gerade im sicherheitskritischen Bereich kann man sich eigentlich nicht erlauben, dass Fehler auftreten, die im schlimmsten Fall Menschenleben gefährden.
Ja.
Ja, das ist für mich so ein Bild, einfach um zu verstehen, dass es, wenn man sich im industriellen, Embedded-Umfeld bewegt, dass man dort ein anderes Fundament vielleicht hat. Von dem muss man kommen. Also wir sind wirklich, haben eine Schnittstelle tatsächlich zur physikalischen Welt.
Das ist die spannende Erfahrung, die ich auch wieder mache, und das war auch wieder spannend im Gespräch mit dem Michael Malberg. Das sind ein Stück weit auch zwei Sichten auf die Themen. Ich bin total gerne in diesem Bereich der agilen Projekte und Methoden unterwegs, unterhalte mich mit den Leuten wie eben Michael und auch andere, die ich da so in meinem Netzwerk habe. Wenn wir am Ende des Tages die Situation haben, als Ingenieur ein Ergebnis zu entwickeln und zu entwerfen, haben wir auch immer ein Stück weit auch die Frage zu beantworten, waren wir sorgfältig im Sinne von Gefährdung anderer? Und je mehr wir in das Thema sicherheitskritische Sachen reinkommen, ob das jetzt ABS ist oder ESP oder was weiß ich, Airbags oder sowas, da müssen wir gewisse Sachen gemacht haben. Es war total spannend in dem Gespräch mit dem Michael zum Thema Space Shuttle. Die haben das Space Shuttle komplett agil entwickelt, was ich für ziemlich cool und krass fand, weil das hätte ich jetzt nur wahrlich nicht erwartet, dass wir ein Raumschiff agil entwickeln. Und da hat er ja ein bisschen drauf eingegangen. Aber es ist immer, also ich sehe es am Ende des Tages immer diese Abwägung. Ich muss überlegen, okay, was ist für mich eigentlich wirklich nützlich? Und wenn ich da etwas habe, was aus dem Bereich der klassischen Prozesse, SPICE etc., CMMI, wie sie auch immer heißen, kommt und für mich jetzt ein nützliches Vorgehen ist, ist es doch gut. Und wenn ich aus dem ganzen Bereich der agilen Methoden shoppen gehe, auch gut. Also das widerspricht sich nicht. Am Ende des Tages muss ich halt mir selber bewusst gemacht haben, dass ich als Ingenieur mit Sinn und Verstand etwas eingesetzt habe.
Unbedingt, ja, unbedingt. Ich glaube, man kann auch sagen, man kann auch diese dokumentengetriebenen schweren Prozesse, die kann man auch agil entwickeln.
Mhm.
Was heißt denn agil? Vielleicht kann man da besser sagen, man kann sie angemessen und kollaborativ und auch vielleicht wertegetrieben anwenden.
Ja.
Das ist dasselbe. Es ist wichtig, dass, wie du schon sagtest, grundsätzlich Praktiken angewendet werden, die beispielsweise im sicherheitskritischen Umfeld einfach eingehalten werden müssen, wie ein Vier-Augen-Prinzip und ähnliche Dinge. Ohne natürlich nochmal sagen zu wollen, dass jetzt beispielsweise bei einem missionskritischen Umfeld, wenn es um viel Geld geht, dass das natürlich nicht auch, auch einen Einfluss auf die Menschen hat.
Ja,
also wenn jemand seinen Job verliert und seine Familie nicht ernähren kann, das ist natürlich auch
vor allem, wir müssen uns ja auch bewusst sein, wenn wir als Ingenieure etwas entwickeln, dann stehen wir im Zweifel bis hinten raus vors Gericht dafür gerade, was wir da getan haben. Es gibt ja die Beispiele, die durchaus bekannt sind, dass wir eine Sorgfaltspflicht gegenüber der Gesellschaft haben mit dem, was wir da an Technik entwickeln. Was aber nicht heißt, dass ich nicht mit Sinn und Verstand auch agile Methoden einsetzen kann. Nur man muss bewusst sein, was ich da tue. Und ich muss eben halt auch immer beachten, es ist Change. Ja. Es ist, wenn ich als jüngerer Ingenieur mich mit agilen Methoden beschäftige, ist auch mir früher passiert, als ich eingestiegen bin in meinem Beruf und angefangen habe, so 2002, 2003, mich mit diesem, damals hieß es auch noch nicht so agile Methoden, da stoße ich gerade bei den älteren Kollegen auf viel ja, kritische Abneigung. Wir haben das ja eigentlich immer so gemacht und warum sollen wir es jetzt anders machen? Aber auch da an der Stelle entwickelt sich die Welt weiter und ich sehe das genauso wie du. Wir müssen da an der Stelle gucken, wie kann Change, also wie kann Veränderung funktionieren, und ich muss mir auch bewusst sein, das dauert einfach Zeit. Gut, wir haben jetzt lange miteinander geredet. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal an das Thema einen Punkt dran, einen Knopf dran. Thomas, ich muss sagen, es war ein total spannendes Gespräch wieder mit dir, wie auch schon vor 2 Wochen. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich freue mich auch auf die Fragen der Hörer, auf die Feedbacks. Sag an dieser Stelle Dankeschön an dich.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und ja, so würde ich sagen, lass uns in Kontakt bleiben, lass uns weiter dieses Thema Systems Engineering und Agile und alles, was da sich bewegt, nach vorne treiben. Und ja, tschüss.
Ja, danke. Tschüss.
Ja, das war ein sehr spannendes Gespräch mit Thomas Goertz. Ich habe jetzt noch ein ganz besonderes Bonbon für die Hörer des Podcasts. In der Episode 5 habe ich mit Wolfram Müller über die Critical Chain Methode gesprochen. Eine Methode, die ich auch sehr gut kenne, die ich absolut super finde. Wer mag, kann das auch gerne unter zukunftsarchitekten-podcast.de/5 nachhören. Der Wolfram leitet seit langem das Projektmanagement Office von 1&1 und hat dort die Critical Chain weiterentwickelt und gibt mittlerweile halt auch sein Wissen als Trainer weiter. Und ich kenne den Wolfram schon mittlerweile über 7 Jahre und muss sagen, er ist echt ein absolut toller Typ, Ingenieur, der mit Leidenschaft an dieser Methode arbeitet und auch wirklich tolle Erfolge bei 1&1 damit gefeiert hat. Und er hält jetzt zu dieser Critical Chain Methode 2 Seminare in Süddeutschland, die ich absolut empfehlen kann. Zum einen ist das am 18. und 9. September sein Seminar Critical Chain Projektmanagement in Stuttgart. Und zum zweiten ist das am 28. und 29. sein Seminar Agile Contracting und Reliable Scrum in Heidelberg. Und er zeigt, wie Projekte mit der Critical Chain Methode eben in kürzerer Zeit sehr erfolgreich durchgeführt werden können. Ich habe mit ihm gesprochen und er gibt 10% Rabatt für die Hörer des Zukunftsarchitekten Podcasts. Ihr braucht nur ZA-Podcast bei der Anmeldung angeben. Also wer dabei sein will, in den Shownotes unter /23 habe ich die Links zu dem Seminar. Und immer dran denken, ZA-Podcast bei der Anmeldung als Hinweis angeben und ihr haltet 10% auf den Seminarpreis. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Alles Wissenswerte der heutigen Episode finden Sie in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de/23. Bitte hinterlasst mir auch Kommentare mit euren Erfahrungen. Ich freue mich immer sehr und antworte da auch sofort drauf. Dann kann ich nochmal hinweisen, das Hörertreffen, wie schon erwähnt. Ich freue mich richtig drauf. Wir haben auch schon einige Anmeldungen. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute wir zusammenbekommen, die dort vorbeischauen. Einfach mit dabei sein und Spaß haben. Das wird mit Sicherheit ein netter Abend. Und dann freue ich mich auch sehr, dass die Hörer meinen kleinen, aber feinen Podcast weiterempfehlen. Ich bekomme zurzeit sehr viele Feedbacks, dass neue Hörer dabei sind, die über ihre Kollegen auf dem Podcast aufmerksam wurden. Also vielen Dank dafür, das ist super toll und das hilft uns weiter, eine Ingenieur-Community zu dem Thema aufzubauen. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören und freue mich auf die Fragen und Feedbacks. Nutzen Sie das Wissen und entwickeln Sie Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, Ihr Mike Pfingsten.